Ich möchte auch jetzt mit einem Bibelvers beginnen, und zwar ein Vers, der uns als Katholiken damals im katholischen Kreis immer mehr aufgegangen ist. Alles ist ja wachstümlich. Sobald wir in den Gnadenstrom Gottes bewusster reinkommen, dann fängt ja in uns auch was zu wachsen. Und zwar Epheser Kapitel 2, obwohl ich das früher als Priester im katholischen Sinn verstanden habe und erst allmählich draufgekommen bin, was uns da ausgesagt ist. Vielleicht muss ich doch auch wieder bei Vers 4 beginnen. Gott aber, Epheser Kapitel 2, die Verse 4 und folgende, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Also er ist kein armer Kerl, gell? Reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, das sind auch so Ausdrücke, steht es bei euch auch so, um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Also toter als tot geht es ja nicht mehr. Und das möchte ich so betonen, da kann sich niemand auf etwas berufen, denn ein Toter kann nichts tun. Da ist nichts zu machen. Ich habe viele Tote gesehen als Pfarrer, Sterbende und Tote. Da hast du am Sarg schaukeln können und hin und her. Da hat niemand mehr, nichts mehr reagiert. Aus, Amen. Also, wir waren Tote. Durch die Sünde Adams Tod. Hast nichts mehr zu machen. Und er aber, gut, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Also jeder, der hier lebendig ist, ist allein in Christus lebendig gemacht. Allein durch Christus. Jeder. Da ist nicht einer hier in diesen Räumen jetzt, der sagen kann, hoppla, nee, ich habe aus meiner Kraft mich von den Toten auferweckt. Ich bin lebendig geworden aus eigener Kraft, weil ich ein super guter Kerl bin oder weil ich eine super gute Mama bin. Nee, das haut bei Gott nicht hin. Gell? Und es ist gut, dass es so ist. Also, die wir tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Und dann kommt diese Aussage, durch Gnade seid ihr errettet. Ich habe immer gedacht früher, ja, durch die Sakramente. Sakramente sind Gnade. Katholisch sein ist Gnade. Der Papst sagt ja das immer wieder. Ihr Katholiken seid nicht stolz, dass ihr katholisch sein dürft und die ganze Fülle Gottes habt im Verhältnis zu den Protestanten und den anderen. Das soll euch nicht stolz machen. Das ist Gnade, dass ihr katholisch sein dürft. Ja, da waren wir stolz. Wir sind katholisch. Gell? Wir haben alles. Und wir machen alles. Wir schaffen alles. Gell? Und später habe ich verstanden, dass das genau das Gegenteil ist. Nee, Gnade heißt, wir machen nichts. Wir konnten nichts machen. Überhaupt nichts. Sonst würden wir Gott immer mehr entmachten, gleichsam. Und das ist das Schlimmste, was ein Mensch tun kann. Meinen, er könnte durch Frömmigkeit Gott entmachten. Gott kleiner machen, indem er sagt, nee, ich habe dann auch meinen Beitrag geleistet. Versteht ihr? Damit würden wir ja dem Teufel Ehre geben. Nein. Tot waren wir, mit dem Christus nun lebendig gemacht. Und stellt euch vor, wenn wir jetzt, die wir hier sind, die wir allen Jesus Christus glauben, was das heißt, dass wir in Christus lebendig gemacht worden sind. Da kommt einer und macht uns lebendig am Kreuz von Golgatha, indem er sich dahin gibt. Und er macht uns lebendig und er lässt seine Gnade nun wirksam werden am Ende der Zeiten. Das ist ja fast unfassbar. Aber das lässt uns wieder erkennen, wer wir sind. Nicht wahr? Nicht ein paar Dahergelaufene. Wir sind nicht einer Ideologie zum Opfer gefallen, sondern er hat uns lebendig gemacht. Also das macht mich immer wieder frei. Und ich muss mich, manchmal würde ich mich am liebsten unter dem Tisch verstecken, ob solcher Liebe Gottes mir gegenüber. Und dann frage ich mich, warum nicht mein Bruder, leiblicher Bruder, warum nicht meine Nachbarin? Und da kann ich sie anpredigen, so viel ich will. Nichts. Reaktion wie eben bei einem Toten. Es kommt nichts. Es kommt nichts. Und ich kann predigen und sagen, du, was hat Gott für ein Leben gemacht, das und das. Du spinnst. Es ist die Reaktion eines Toten. Er kann gar nicht. Er ist nicht da. Ich möchte da, darum sollen wir das Evangelium allen sagen, damit der Herr sie lebendig macht durch seine Gnade, die er auch erkannt hat. Also es ist eine etwas so Gewaltiges in den Plänen Gottes, wenn uns das ein bisschen bewusst wird. Ich sage nicht, dass mir das ganz bewusst ist, aber Paulus spricht ja, wir haben es ja gehört, dass er die Tiefen Gottes erkannt hat und uns mitteilt. Gell? Ja, er hat, und dann heißt es, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den Himmelswelten in Christus Jesus. Stellen wir uns mal das vor. Das ist unsere Position. Vergessen wir das? Ich weiß, wir vergessen das so schnell im Alltag. Wenn der Alltag grau und düster ist und wenn dies und jenes nicht geht und Arbeitslosigkeit und man muss jeden Euro zweimal umwenden oder wie sagt man, gut Deutsch, bis man ihn ausgeben kann. All das macht uns mürbe manchmal. Aber inmitten all dieser Dinge ist uns gesagt, dass wir mit auferweckt, mit Christus lebendig gemacht, mit auferweckt, mitsitzen bereits in den himmlischen Welten, nach Korinther 3,3,4, in Christus verborgen beim Vater, sind wir schon. Das ist festgemachte Sache. Das kann niemand ändern. Denn Christus macht keine halben Sachen, die jemand wieder nehmen kann. Das ist nicht der Christus, der Sohn Gottes, sondern der macht ganze Sachen. Und da kann niemand was ändern. Ist das nicht wunderbar? Diese Gewissheit brauchen wir. Sonst würden wir selbst zerbrechen in unseren Schwachheiten als Christen und sagen, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Dann werden wir bitter, böse, aggressiv und unausstehlich werden wir für die Mitmenschen. Wenn wir meinen, aus eigener Kraft was da wirken zu können, natürlich, das kommt jetzt dann gleich, sind wir auch eingeladen zu wirken. Aber aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den Himmelswelten. In Christus Jesus. Wozu denn? Damit er mit uns in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiesen, Christus Jesus. Was werden wir noch erleben mit Christus? Nicht auf dieser Welt, nicht viel. Also relativ. Aber in den kommenden Zeiten. Was werden wir erleben? Das ist umwerfend. Also ich bin so gespannt, was da kommen wird. Und dann heißt es, denn, und jetzt kommt die Konklusion, warum denn? Und er betont es noch einmal, aus Gnade seid ihr errettet. Damals als Katholiken im katholisch-charismatischen Bibelkreis freuten wir uns, dass wir katholisch waren, durch die Sakramente gerettet sind, durch die Priester. Halleluja, sagten wir. Und wir haben so geglaubt und sind so vorwärts gegangen, aber durch ständige Bibellesen sind wir Schritt für Schritt geöffnet worden. Aber das kommt nachher. Also aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, also wenn man das liest, nicht aus euch. Es kommt mehrmals, tot wart ihr, nicht aus euch. Nichts zu machen, gell? Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe. Ein Geschenk. Seine Vorsehung. Nicht aus Werken. Heute sage ich nicht aus sieben Sakramenten. Nicht durch die Handlungen des Priesters in all diesen Ritualen. Nein. Damit niemand sich rühme. Steht es bei euch auch so geschrieben, eure Bibel? Damit niemand sich rühme. Steht ihr? Seht ihr? Und Paulus sagt an den Korinthern, was rühmt ihr euch denn ständig? Dass du ein guter Redner bist in der Gemeinde und der andere kann gut singen, ist alles gut. So. Aber ihr rühmt und blöfft, sagt man das Wort blöfft? Ja. Und als hättet ihr das alles. Das ist ja euch alles geschenkt worden. Du hast nichts in die Welt gebracht. Du hast nichts, was dir nicht gegeben ist. Setz das ein für die Gemeinde. Und wenn wir diesen großen Umfang sehen, wie alles von Gott geschenkt ist, dann wird man ganz demütig. Und dann fängt man nicht an zu konkurrenzieren in der Gemeinde wie die Korinther. Gell? Dann hat man Respekt davor und vor jedem Bruder, jeder Schwester. Und man lernt es immer wieder neu. Es gelingt uns nicht immer, aber dann lernt man es immer wieder neu. Denn da ist nichts, was wir nicht hätten. Alles ist Gnade. Und wenn wir das einsetzen zum Wohle der Brüder und Schwestern, zur Ehre des Herrn, dann freut sich der Himmel. Dann freut sich der Himmel. Also, damit niemand sich rühme. Und jetzt kommt etwas, denn wir sind sein Gebilde. Das sind wir. Obwohl ich manchmal denke, mein Gott, hast du hier ein schlechtes Gebilde. Ich würde mich lieber verstecken. Wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen. Das sind wir. Wir sind geschaffen in ihm. Verstehen wir das? Also das sind knallharte Fakten. Ein Vers nach dem anderen. Ein Wort nach dem anderen. Als Ermutigung für die Christen. Nicht wahr? Wenn man das bedenkt, jeden Vers, jedes Wort. Denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen sind wir. Und jetzt folgen die guten Werke, gleichsam, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt tun wir gerne das, was Gott will. Es ist nicht ein Müssen, ich muss Christ sein. Und die Weltmenschen, die können tanzen gehen und können sich alles erlauben, Hurerei betreiben, ihr Vergnügen haben. Und ich nicht, weil ich Christ bin. Da hat man nichts verstanden. Gell? Das sagen christlich terrorisierte Leute. Verstehen Sie? Ja, ich kann meine Kinder, ich habe 3 Kinder, 8, ich bin ein alter Papa, 8, 10 und 12. Und wir haben nur eines, meine Frau und ich, wir sagen, wir erziehen die Kinder so gut wie möglich. Aber sie sind nicht wiedergeboren, also das kann ich nicht beurteilen, sie haben Jesus lieb. Aber wir können sie nicht Christen machen, versteht ihr? Dann terrorisieren wir sie, machen sie so kaputt, dass sie nicht mehr fähig sein werden, sich für den Herrn zu öffnen. Da braucht es viel Weisheit. Ich habe genug gesehen in den letzten Jahren. Von vielen Pastoren und Pfarrern, die Kinder sind meistens weg, weil wir haben gerade darüber gesprochen auf dem Herweg, weil man sie zu Christen machen wollte. Man wollte sie von Toten zu Lebendigen machen, nach unserem Geschmack und Sinn, nach unserem Kopf. Und dann sind sie echt recht kaputt und tot. Gell? Nein, wir müssen da auch ein bisschen locker sein und sagen, Herr, du, bei aller Ernsthaftigkeit, du bist der Herr, du machst lebendig, du. Ich kann die Kinder nur hinerziehen, weil wir machen 1000 Mal Fehler. Ich habe das manchmal auch gedacht, wärst du gescheiter Priester geblieben, dann müsstest du keine Fehler in der Erziehung machen. Nee, das habe ich so nicht gesagt. Gell? Nee, versteht ihr? Aber wir leben jetzt nun drin, haben Kinder und da ist es nicht einfach, immer das Beste zu tun. Wir dürfen uns auch geführt wissen vom Herrn. Aber die Kinder dürfen auch Fehler machen. Und dann erklären wir ihnen, warum man die Fehler nicht machen sollte. Gell? Aber der Geist Gottes muss sie führen. Er muss in ihnen wirksam sein. Also, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das möchten wir ja auch gerne. Die guten Werke haben jetzt eine Bedeutung zur Ehre des Herrn. Und da, weil wir dann die Werke zur Ehre des Herrn tun, tun wir ja seine Werke. Und das ist doch schön. Da wollen wir einander auch immer wieder helfen. Gut, also ich bin im Wallis in der Südwestschweiz, im Rhonetal, geboren 1947. Und ja, ich kenne ja das alles noch viel besser. Der Krieg war ja gerade vorbei und das hat ja auch Einwirkungen gehabt bei uns. Und das Rhonetal, dort entspringt der Rhone-Gletscher und der geht das ganze Tal runter bis nach Genfersee und vor dort Richtung Frankreich, durch Frankreich Richtung Mittelländisches Meer. Und früher im 12. Jahrhundert, so, da gab es die Katharer, Südfrankreich, das gehörte damals nicht zu Südfrankreich, war ja ganz evangelisch, wobei sie verschiedenste Richtungen hatten. Die katholische Kirche ist dauernd bedacht zu sagen, das seien Sekten gewesen, das stimmt nicht. Die hatten viel Biblisches, weil die Bibel war verboten. Die hatten Ausschnitte aus der Bibel. Und das Südfrankreich war damals ein Dorn in den Augen Roms. Und wer die Geschichte kennt, man hat dann die Albigenser alle ausgerottet. Der Papst hat die Fürsten gezwungen, aber die Fürsten von Albi, die waren auch evangelisch. Und dann hat man die ausgerottet, buchstäblich. Viele sind geflohen, die sind der Rhone entlang gegangen, hochgekommen Richtung Genf und dann sind sie in die Berge geflüchtet. Die Berge waren für viele Menschen immer so Zufluchtsstätten. Und dann sind sie das Rhonetal rauf und unsere Ahnen, ein Teil unserer Ahnen, also eine Linie, eine andere kommt von den Zigeunern aus Ungarn, aber eine Linie kommt von da unten und, das ist jetzt nicht so wichtig, aber Die haben sich dann dort im Mittelwallis angesiedelt, in den Bergen. Die meisten sind im Winter erfroren, umgekommen, und andere haben überlebt und sind katholisch geworden wieder. Ja. Und haben sich dann integriert. Und Saastal her kamen ja versprengte Moslemstämme, die Sarazenen, die sind im Saastal, das sind heute auch strenge Katholiken, das sind die strengsten Katholiken im Wallis, die ehemaligen Abstammung ehemaliger Moslems. Versteht? Also Wallis ist ein Gemisch von allerlei Richtungen. Auch viele Juden haben in den Bergen Zuflucht genommen. Das kann man an den Geschlechtern sehen, zum Teil. Also die sind dann alle so also langsam aus den Höhlen wieder rausgekommen. Aber sind alle katholisch gemacht worden. Gut. Die Reformation brachte in dem Wallis auch das Evangelium. Das heißt, die nördliche Seite des Wallis, Wallis ist ja ganz in den Bergen. Gell? Die nördliche Seite war Kanton Bern. Bern sagt Ihnen was, der Hauptstadt der Schweiz. Die haben schnell den evangelischen Glauben angenommen durch Zwingli und Genf von Calvin her. Und so sind diese Hauptkantone evangelisch geworden. Kanton Genf, Kanton Bern. Die Berner haben dann die Waadtländer mit Gewalt evangelisch gemacht. Und dann die Zürcher sind dann durch Zwingli evangelisch geworden. St. Gallen, aber Zwingli hat dann Krieg geführt und hat dann die Katholiken haben dann gesiegt und so sind manche Kantone wieder katholisch geworden. Sonst wäre die Schweiz ganz evangelisch geworden, wenn Zwingli nicht die Dummheit gemacht hätte, Kriege zu führen, den evangelischen Glauben mit Gewalt aufzuzwingen. Gut, das Wallis war eng befreundet, es ist ja erst 1815 zur Schweiz gekommen. Vorher war das Wallis meist ein unabhängiger, kleine Republik. Die Walliser sind sehr harte Menschen. Und darum hat der Papst sie in die Schweizer Garde genommen, vor allen anderen Schweizern. Und das Wallis war manchmal zu Italien, Süden ist italienisch, unter der Herrschaft der Novaren, Novara, oder dann wieder der Savoyarden, Norditalien, Westfrankreich. Sie waren immer ein bisschen Spielball, oder dann der Innerschweizer, oder dann eben der Westschweiz, wie immer. Und die Walliser haben sich immer durchgeboxt, sind aber dann zum evangelischen Glauben übergelaufen, weg von Rom. Das war ihnen wichtig. Und manche haben da evangelisiert und dann hat Rom reagiert und hat dann von der Innerschweiz her die Jesuiten geschickt und vom Genfersee rauf die Franziskaner. Und dann haben die ein Dorf nach dem anderen durchgekämmt. Und bis 1604 war der letzte Prädikant umgebracht. In der Nähe, wo ich wohne, kann man die Säulen des Galgens noch sehen, wo die Predikanten, nannte man die, die das Evangelium predigten, aufgehängt worden sind. Die wollten nicht fliehen. Es waren meistens Berner im deutschsprachigen Wallis und im französischsprachigen Ronetan, Waadtländer oder Genfer. Also die wollten lieber sterben, als das Land verlassen. Der Staat hat ihnen dann die Kirche hat ihnen das Ultimatum gestellt, innerhalb so vieler Tage verlassen, das Tal verlassen. Ja, und dann bekamen die eine Buße von Rom auferlegt, weil sie 100 Jahre lang fast evangelisch waren bis 1604, dass jede Frau jedes Jahr der Kirche ein Mitglied gebären musste. Und jetzt das Wallis ist ein armes Land, das sind ja lauter Berge und Gletscher, ja, einige kennen es, da können nicht so viele Menschen leben. Heute ist es anders. Heute lebt das Land vom Tourismus. Aber früher war es nicht so. Und ja, jetzt musste jeder Priester, es gab viele Priester damals, das waren kleine Fürsten, und die müssten jedes Dorf überwachen. Also wenn so 200-400 Leute in einem Dorf waren, gab es zwei Priester. Und die haben meistens wie Tyrannen geherrscht. Gell? Und wenn eine Frau kein Kind bekam, dann musste das Ehepaar antreten und Rechenschaft ablegen, was sie falsch machen. Verstehen? Da gab es Buße. Also es war wirklich schlimme Zeit. Bis zu unseres Großelternzeiten. Ein Schriftsteller aus Zermatt, der ist so wütend auf die katholische Kirche, der hat jetzt schon viele Bücher geschrieben und er schildert da, wie seine Mutter noch gelitten hat unter diesen Dingen. Wer mehr Kinder und mehr Geld hatte, beim Sterben wurden bei dem dreimal geläutet. Bei einem Armen wurde nur einmal geläutet und die Toten der Reichen, die kamen schnell aus dem Fegefeuer. Die Armen, die kein Geld hatten, die wurden noch erpresst. indem man sagte, die schreien da Tag und Nacht nach Hilfe und du hast kein Geld, da haben die das letzte Hemd hergegeben, dem Priester, verstehen wir. Also es waren erbärmliche Zustände. Und das Wallis hat so viele Nachkommen gehabt, dass dann im Laufe der letzten Jahre Tausende immer gehen mussten. So gibt es die vielen Walserkolonien. In Argentinien gibt es ganze Gebiete, San Hieronimo, die Norte, das sind Städte und Dörfer, das sind alles ausgewanderte Walliser. Und die meisten sind streng katholisch. Gell? Und dann gibt es im Walsertal, Kleinwalsertal in Deutschland, das sind abstammende Walliser. Oder das Großwalsertal von Österreich herein sind auch Walliser. Dann im Bündnerland, die waren immer in den Alpen angesiedelt worden, weil das waren arme Leute. Gell? Gut, also, das nur so als Vorspann. Und darum ist es so schwer, im Kanton Wallis das Evangelium reinzubringen. Ich sage euch, seit 1604 hat es niemand fertiggebracht. Es gab verschiedene Fabriken dort im Tal und die wurden meistens von Protestanten geleitet. Die Protestanten mussten unterschreiben, dass sie nichts von der Bibel reden. Sonst wären sie umgekommen, versteht ihr? Also die hatten, wie im heutigen Saudi-Arabien, genau gleich wie beim Islam, verstehen wir. Sie konnten ihre Gottesdienste abhalten, aber alles hinter verschlossenen Türen, durften keinen Katholiken einladen. Francis Schaeffer, sagt euch der was? Der hatte dort sich niedergelassen mit seiner Frau im französischsprachigen Teil und fing an, ein Werk aufzubauen. Und die Bauern, die hörten auf Francis Schaeffer, fingen an, die Bibel zu lesen, hat der Bischof sofort dem Staat den Auftrag gegeben, die zu vertreiben. Und so musste Francis Schaeffer und seine Leute raus aus dem Wallis. Das war noch in den 50er Jahren so, vom letzten Jahrhundert. 1957. Versteht ihr, wenn man das bedenkt? So eine Macht hatte der Bischof und Politik, alles war ineinander verquickt. Also ich sage immer, es war ähnlich wie im Kommunismus. Wer damals nicht mitmacht in allen Dingen, der wurde einfach gedrückt in der Schule, überall. Also wir haben das am eigenen Leibe erlebt. Wer nicht politisch dient, die Richtung und Ideologie vertrat, der wurde einfach unterdrückt. Gut. Also erst seit 25 Jahren gibt es jetzt einige Freikirchen. Vorher hat es keiner ausgehalten. Die sind so zusammengestaucht worden, geschlagen worden, die sind alle wieder weg. Es haben etwa 40 Missionen angefangen, alle sind abgezogen. Das hat niemand ausgehalten. Und jetzt gibt es eben seit zwei Jahrzehnten, etwas länger, bald drei Jahrzehnten, zwei Gemeinden. Gut, ich bin sehr streng katholisch erzogen worden. Unsere Familie ist ja eben seit Generationen sehr fromm und religiös. Es gab immer Priester, das war so Tradition, dass aus jeder Familie einer Priester wurde. Nonnen, Mönche, Cousins, Cousinen von meinen Großeltern, Eltern, da ist hin und her alles so viel ins Kloster, in die Klöster gegangen. Und mein Ziel war schon als Kind, damals gab es ja keinen Fernseher, der kam gerade als ich Kind war, aber meine Mutter sagte immer, nur über meine Leiche kommt ein Fernseher ins Haus. Also sie hat davon nichts wissen wollen. Und wir haben ihr darum manchmal das Leben schwer gemacht, später, aber später haben wir dann begriffen. Gut, also sie war auch sehr fromm und sie hatte 12 Kinder geboren. Ich bin das 7. von 12 Kindern. 7 Schwestern leben noch und 2 Brüder. Und ja, ich habe mich immer gefragt, worin liegt der Sinn des Lebens? Denn der Krieg war vorbei und damals war es noch so, wir hatten die Molkerei im Dorf, mitten im Dorf. Das Dorf hat etwas über 1000 Einwohner und da kennt ja jeder jeden, jeder ist mit dem anderen verwandt in den Bergen. Und da haben wir in der Molkerei gearbeitet und da war das große Fenster immer offen und gleich daneben war eine Pergola. Und da saßen die alten Leute zusammen, bis zu 20 manchmal am Abend. Und die diskutierten über dies und jenes und wir haben da drinnen bei der Arbeit ja alles mitbekommen. Man hat meistens sehr laut gesprochen. Und ich erinnere mich noch gut, wie die sagten, ja, die Amerikaner wollen auf den Mond und die Russen auch. Und das war da und es war Vollmond. Ich kann noch das Bild sehen. Ich schaute auch hinauf als kleiner Junge zum Mond. Und sagte, nein, nie, da kommt niemand hoch, das lässt Gott nicht zu. Verstehen wir, das sind so kleine Eindrücke. Und damals haben die Leute da unter der Pergola von schrecklichen Dingen erzählt, was im Krieg gelaufen ist und man Leuten die Zunge abgehauen hat, abgeschnitten hat. Und ich habe das alles gehört als Kind. Und da habe ich so fast eine Depression bekommen und sagte mir, wenn die Menschen so schrecklich sind, warum lebt man denn eigentlich? Ich bekam Angst. Und da habe ich immer mehr Zuflucht zu Maria genommen, zur katholischen Mutter Gottes, zu den Heiligen und zu Gott. Und dann habe ich gefragt, was ist das Beste? Wie komme ich Gott am nächsten? Das habe ich schon als Kind mich dann gefragt. Weil ich wusste, bei Gott habe ich Schutz. Da gibt es keine so Quälereien, so dachte ich. Und dann war mir klar, Priester werden oder ins Kloster gehen. Dann berührst du noch den Rockzipfel Gottes gern. Und so habe ich mich dann konzentriert. Jede Pfarrei hatte eine Bibliothek, aber da waren nur katholische Bücher drin, vor allem von heilig gesprochenen Menschen. Und ich fing an, diese Bücher zu verschlingen, fing dann auch an, mich zu geißeln oder nachts auf dem kalten, bloßen Boden zu schlafen oder spitzige Steine in die Schuhe reinzuschieben. Ich wollte heilig werden, wollte Gott gefallen, ich wollte unbedingt bei Gott sein. Aber ich war auch ein wilder Junge, sehr wild, wilder als alle anderen. Also bei mir ging das so immer auf und ab. Dann kam das Pubertätsalter und meine älteren Geschwister fingen an zu heiraten. Und da dachte ich, auch heiraten wäre ja auch schön. Dachte, pfui, Teufel, sowas denkt man nicht, wenn man Priester werden will. Also, das war ein Dilemma. Nicht als junger Mann, so, ja, die Pubertät, da macht sie man es bemerkbar. Und jetzt, wie geht man damit um? Und da war alles also ganz schlimm vom Teufel. Und so habe ich noch mehr Bußübungen gemacht, habe manchmal tagelang nichts getrunken. Und das Rhonetal ist im Sommer sehr heiß. Und es war ein Weingebiet, also wir haben da gearbeitet in den Reben. Da bin ich manchmal fast in Ohnmacht gefallen. Aber ich wollte Gott finden. Und das ging bei mir nicht, wie bei den Heiligen, wie ich das las in den Büchern. Später wusste ich, wie das frisiert wird, wie die Kirche das meistens oft ganz frisiert darstellt, also nicht ganz der Tatsachen entsprechend. Und so kam auch manchmal Verzagtheit. Aber ich habe es immer wieder gepackt, ging dann ins Kollegium und habe dann eine Lehre gemacht als Hochbauzeichner, 4 Jahre, noch ein Jahr auf dem Beruf gearbeitet. Und dann wollte mein Chef mir seinen Betrieb übergeben. Also wir hätten ihm Boden als Gegenleistung geben sollen. So. Und das war sehr verlockend damals noch, weil wir erlebten damals Hochkonjunktur auf dem Bausektor und wenn jemand ein Architekturbüro hatte, war er schnell sehr reich. Also es ging ganz schnell. Und jetzt war ich im Dilemma. Aber im Betrieb, in dem ich arbeitete, waren 2 Drogensüchtige, ein Lehrling. Und das hat mir fast das Herz zerrissen. Der kam am Montag meistens noch unter Drogen ins Büro und saß dann dort am Pult und der Chef hatte große Mühe. Und ein Arbeiter war auch sehr drogensüchtig. Und erst damals gab es ja so diese, in den 60er Jahren, diese Gruppensextreffen. Da kamen Jugendliche, Montana, in diesen Touristenorten zusammen, Freitagabend bis Sonntag, 20 Frauen, 20 Männer, und da wurde alles Mögliche getrieben. Da wurde ich eingeladen, auch mitzumachen, von den Arbeitskollegen. Die haben mich dann etwas hochgenommen. Mein Vater war bereits tot, verstorben. Und manchmal dachte ich, warum soll ich nicht auch sowas erleben? Ich kann vielleicht doch dann nachher beichten und wieder neu anfangen. Also versteht ihr, der Druck war da, aber ich denke, Gottes Gnade hat mich vor diesen schrecklichen Dingen, die in den 60er Jahren bei uns Hochkonjunktur hatten, alle übelsten Dinge davor bewahrt. Vor allem die Drogenwelle, das ganz Wallis war, die Touristenorte waren voller Drogensüchtige. Viele sind gestorben als junge Männer, weil damals auch die Drogen nicht so sauber waren. Dann hat mich eigentlich diese Sache noch mehr dahin getrieben, Priester zu werden, um den Menschen zu helfen. Es sagte mir, als Priester habe ich überall Zugang, da kann ich ja überall helfen. Und ich bin dann oft nach der Arbeit noch in die Kirche gegangen. Cidre-Sierre ist ein kleines französisches Städtchen, also französisch in Schweiz. Und da saß ich manchmal in dieser dunklen alten Katharinenkirche und habe gebetet und ging auch regelmäßig jeden Samstag zur Beichte, das war so üblich noch. Und ja, dann hat sich das doch gefestigt, habe ich meinem Chef gesagt, ich gehe nach Fribourg. Und er hat gemeint, ich würde mich als Architekt ausbilden, weiterbilden lassen. Und sage ich, nee, ich möchte Priester werden. Freiburg in der Schweiz ist ein katholischer Kanton. Man sagt, das ist das Rom der Schweiz. Gut. Ja, der Chef war sehr überrascht. Gut, ich bin dann aber ein Jahr, ja, das ist so noch gegangen. Wir kannten einen jungen Priester, der kam oft zu meiner Mutter. Und zwar durch eine Hochzeit von meinem Bruder. Er war verwandt mit der Braut, mit der Frau meines Bruders, und so kam der Kontakt. Und auch durch die Beerdigung meines Vaters. Und dieser junge Priester kam jede Nacht, fast jede Nacht zu meiner Mutter. Er kam von weit her, von Othnenda nach Sion und mit dem Fahrrad da hoch. Und da habe ich immer gestaunt. Aber ich hatte damals eine Krise, etwas Mühe mit den Priestern, wegen einer Begebenheit. Und er kam und hat dann mit meiner Mutter am Tisch, am Küchentisch, wir hatten kein Wohnzimmer, gebetet. Rosenkranz gebetet oder so katholische Gebete verrichtet. Und eines Abends, als ich so am Zeichenbrett war, kommt der Jean-Marc zu mir und sagt mir, ja, und sagt, ich habe auch noch so Ingenieurblut in mir. Sein Vater war Ingenieur und auch Bundespräsident, war ein sehr feiner Mann gewesen. Und er als Sohn wurde etwas ausgestoßen, weil der Vater hatte eine zweite Frau geheiratet, eine Holländerin, und die wollte von den ersten Kindern nichts wissen. Und so kam dieser junge Priester oft zu meiner Mutter, hat bei ihr viel Mütterlichkeit erlebt und sagte, mit der Frau kann ich beten. Nun, meine Mutter hat viel gebetet. Wenn alle Kinder im Bett waren, dann hat sie oft noch gebetet bis morgens 1 Uhr. Also die hat oft so 2 Stunden nachts gebetet. Oder noch länger. Und ich sagte dem Jean-Marc so, ach, ich würde auch gerne Priester werden, wenn ich nicht noch so viel studieren müsste. Und dann sagte er mir, ach was, du hast ja Latein gehabt, 4 Jahre, 2 Jahre Griechisch und so weiter. Geh zum Bischof, der wird dich bald einmal weihen. Gut, das hat bei mir eingeschlagen. Als er weg war, so Mitternacht ist er gegangen. Ich konnte nicht schlafen, bin dann zur Mutter gegangen, die war noch am Küchentisch beim Gebet. Und dann sage ich, Mama, also ich sage es jetzt sinngemäß, ich kann das nicht mehr alles jetzt so wörtlich wiedergeben, aber in dem Sinn, ich möchte Priester werden. Und das schaut sie mich vom Tisch auf so groß an und sagt, Gregor, mach das nicht. Und da war ich so enttäuscht und sagte, was sagt ihr da? Also wir sagten den Eltern noch ihr. Das ist eine Form zwischen Sie und Du. Was sagt ihr da? Ich war so enttäuscht. Denn normalerweise freut sich jede Mutter, wenn der Sohn kommt und sagt, ich will Priester werden. Denn der Kirche ein Kind opfern oder spenden ist das Höchste vor Gott. So nach katholischer Lehre, Doktrin. Na, sie sagte, mach das nicht. Da sagte ich, ja, warum nicht? Sagt sie, Gregor, du kennst unsere Kirche nicht. Ich sage, also was sagt ihr da? Wir sind doch katholisch, was ist denn das? Dachte ich, meine Mutter ist nicht mehr ganz, die ist überhaupt nicht mehr ganz, gar nicht ganz christlich, weil sie ist auch nicht an die Beerdigung des Vaters gekommen. Und das hat mich damals so enttäuscht. Sie blieb zu Hause. Sie hat nie einen Rappen für die Seelenruhe des Vaters gespendet. Keine Messen lesen lassen. Ich habe sie noch gerügt und gesagt, ja, aber das ist ja unglaublich. Nie ein Rappen, nie eine Messe lesen lassen, Messopfer für den lieben Papa. Gell? Hat sie einfach nichts gesagt. Also sie hat nicht negativ über die katholische Kirche gesprochen, aber sie hat einfach das nicht gemacht. Sie ist nie auf den Friedhof gegangen. Obwohl man an Allerheiligen am 1. November einen vollkommenen Ablass für den Verstorbenen gewinnen kann, wenn man beichtet, kommuniziert, der Messe beiwohnt und mit den beiden, mit den Füßen den Friedhof betritt. Verstehen wir? Dann kann man einen Toten aus dem Fegefeuer vollkommen herausretten. Das ist ein Geschenk der Liebe des Papstes an die Katholiken. Versteht ihr? Und so ein solches Geschenk nimmt man doch an. Wenn der Papst schon solche Geschenke macht, dass man am 1. November aus dem Fegefeuer viele erobern kann, wer tut das nicht? Denn die leiden ja da, nach katholischer Lehre. Und das hat mich entsetzt, dass meine Mutter nicht ging und keinen Ablass gewann. Man sagt am Ablass gewinnen, verstehen wir. Die Kirche spendet und du gewinnst, ja, gut. Also, das hat mich ein bisschen verwirrt. Sie hat nie Antwort gegeben. dann, gut, ich weiß, nur einmal hat sie bei einer Begebenheit nach dem Tod vom Vater, wir durften ja das Elternzimmer der Eltern, das Schlafzimmer nie betreten, das war wie ein Geheimnis. Obwohl wir als Kinder früher ja da mindestens 4, 5 Stiefen ja da, aber später war das wie ein Heiligtum. Hat sie eine Bibel gebracht, als ein einziges Mal erinnere ich mich, und hat nur was gesagt, und das weiß ich nicht mehr, weil wir so erschrocken waren, weil sie da eine Bibel zeigte. Und eine Hausbibel, woher sie die hat und wie, das weiß ich nicht. Man durfte schon Bibeln haben, aber es war eher verpönt. Man wurde schief und schräg angeschaut, wenn jemand eine Bibel hatte. Sowieso. Zu der Zeit schon gab es das. Ich muss ja rückschließend sagen, sie muss irgendwie im Geheimen in der Bibel gelesen haben. Und sie hat mal gesagt, dass ein alter Pfarrer mit der Jungfrauenkongregation, also jedes junge Mädchen wurde vor der Pubertät der Mutter Gottes übergeben in einem Aufnahmeritual. Das kennen hier vielleicht auch einige. Jungfrauenkongregation. Und sie war damals Präsidentin der Jungfrauenkongregation. Und da sagte sie, der alte Pfarrer Pfarrmatter, der hätte manchmal von der Bibel gesprochen. Aber das war verboten. Ein Priester durfte das nicht. Und ich vermute, da ist was rübergegangen, aber es war strengstens verboten, über die Kirche zu schimpfen oder etwas Kritisches zu sagen, denn dann wäre man in diesem Zustand in die Hölle gekommen, wenn man ohne Generalabsolution des Priesters gestorben wäre. Nun, gut, sie sagte mir dann, wenn du Priester werden willst, dann halt dich an Jesus Christus. An Jesus Christus? Nicht verstanden. Ist doch katholisch. Versteht ihr, ein Katholik hält sich doch an Jesus Christus. Gut, gut, ich habe dann ging ins bischöfliche Palais, Bischof Nestor Adam, ein sehr lieber Bischof, Doktor in Kirchenrecht. Der Bischof Adam kam vom Nachbartal, vom Aostatal, das gehört zu Italien, aber ist französischsprachig. Und die Walliser hatten so viel Streit, dass ein Italiener also Bischof wurde. Gut. Adam empfing mich, vorher ging ich noch in die Kathedrale zum Allerheiligsten, also dem sagt man so, dort wo die Hostie ist, die der Priester macht ja aus Brot und Wein, Gott gegenwärtig. Und das betet man nachher in jeder katholischen Kirche an. Ein kleines Lichtlein zeigt das an, hier ist Gott gegenwärtig. Darum bekreuzt man sich und macht die Kniebeuge. Und da ging ich dahin, habe zuerst fest gebetet und habe meine Leibgarde, die Mutter Gottes, der heilige Pfarrer von Ars, die Bernadette Subiru von Lourdes und all die Heiligen habe ich angerufen. Das war so meine Leibgarde, dass sie mir helfen, dass der Bischof mich annimmt. Gut, ich gehe ins Palais. Ich habe schon geschwitzt, denn da geht man nicht alle Tage rein und raus. Und der Adam kommt und sagt, ja, junger Mann, beten Sie auch den Rosenkranz? Sage ich, ja, natürlich. Sagt er, dann sind Sie berufen, Priester zu werden. Und ich wäre ihm am liebsten um den Hals gesprungen. Aber das durfte man ja nicht. Und dann sagt er mir aber, gehen Sie nicht in mein Priesterseminar nach Freiburg, also Freiburg in der Schweiz, denn dort könnten Sie den Glauben verlieren. Was sagt jetzt der da? Komisches. In seinem Priesterseminar. Und dann aber die Freude, dass ich Priester werden konnte, war so groß. Gut, dann bin ich mit diesem jungen Priester Bonvin, mit dem Jean-Marc Bonvin, dann nach Österreich in ein ganz streng konservatives Kloster gegangen. Bei Silz, bei Imst, also Richtung Innsbruck, das ist ein Orden, der heißt Opus Sanctorum Angelorum, Werk der Heiligen Engel, gegründet von einer Aristokratin aus Innsbruck, bitterlich, die ist jetzt gestorben, die hatte lauter Visionen, Engelvisionen, und dort war ich dann ein Jahr. Wir haben jeden Abend Sitzung gehabt, Engelsitzung, also es gibt über jeden Tag einen Engel und über jeden Engel einen Kommentar. Und über jeden Engel einen Kommentar. Und die hat uns dann geoffenbart, als ich kam, es kamen immer 12 Priester oder Priester und Theologiestudenten. Und als ich kam, sagte sie, da ist er ja, der Gregor. Gell? Und dann hat ihr der Vater spiritual gesagt, nee Mutter, bitterlich, den kennen Sie ja doch nicht. Sagt sie, ja, ja, gut. Gab mir einen Briefumschlag in die Hand und dann musste jeder in seine Zelle, also man sagt im Kloster Zelle, ein Zimmerchen, das sieht ja auch aus wie eine Zelle. Und dann sollte man den Brief öffnen und lesen. Jetzt war ich so betroffen. Da war alles von mir drin. Meine intimsten Gedanken waren ihr offenbar. Und für einen Katholiken ist das ein Zeichen, das ist eine Heilige. Denn die sieht ja dir ins Herz hinein. Versteht ihr? Ein Katholik im Allgemeinen glaubt, alles, was wirkt zum Positiven, ist von Gott. Also er hat keine Unterscheidung, er weiß nicht, dass der Engel des Lichts, der Teufel, auch Gutes tun kann, um von Gott wegzuführen, gell? Um Irre zu führen. Und da hat sie auch meinen Engel genannt, den Engelnamen, und hat Dinge gesagt, die sich bis heute verwirklicht haben, verstehen wir? Also es war Wahres drin, aber nicht auf diese Art hätte ich es mitbekommen sollen. Also sie sagte auch, spricht darin im Brief, dass ich unermüdlich, solange ich atme, an die Herzen der Menschen klopfen werde, dass sie sich Jesus Christus öffnen. Aber für sie war der Begriff Jesus Christus ein anderer. Für einen Katholiken ist Jesus Christus etwas anderes, also mystisch-sakramentales, das, was man in der Messe macht. Der Christus, den der Priester macht. Obwohl er den anderen Jesus Christus, der gelebt hat, nicht verkennt, aber er hat keine persönliche Beziehung zu ihm. Und die will er auch nicht. Das macht ihm Angst. Einem Katholiken macht es Angst, den Jesus Christus der Bibel persönlich kennenzulernen. Davor hat er Angst, erschrickt er. Aber den Jesus Christus der Messe, des Messopfers, da ist er voll Hingabe. Und das täuscht dann vielfach die Protestanten, dass sie sagen, aber die haben doch Jesus so lieb. Nein, das ist ein anderer Jesus. Verstehen wir? Das ist ein Unterschied. Gell? Weil sobald man ihm den Jesus der Bibel nahe bringt und davon spricht, bekommt er Angst und denkt, das ist eine Sekte. Gell? Gut, also das mal. Gut, ich bin dann 1977 Priester geworden. Ich muss mich jetzt kurz fassen. Und ich bin kurz vor 1975, 76 in die katholisch-charismatische Bewegung reingekommen. Und zwar in Fribourg. Ich musste dann, habe dann noch, ja, das ist egal, wo ich studiert habe, aber das letzte Jahr vor der Weihe war ich in Fribourg, im Walliser Priesterseminar. Das musste jeder. Und dort hatte ich so den Verleider, sagt man. Meine Mutter war verstorben inzwischen. Nachdem ich ein Jahr im Kloster war, war sie verstorben. Und in Fribourg war so viel Aufruhr. Es waren damals ja auch vorausgegangen die Studentenunruhen in den 60er Jahren. Das hat alles nachgewirkt. Und nun gab es Professoren, Patres, Dozenten, die machten sich lustig über den Papst. Und der Papst ist im katholischen Sprachgebrauch der Heilige Vater. Er wird auch von den Präsidenten der Nationen als Heiliger Vater angesprochen. Heiliger Stuhl, Heiliger Vater. Und jetzt haben die es gewagt, sich über den Papst lustig zu machen. Unser Neutestamentler, der Exeget, der Neues Testament auslegte, war auch ein Walliser, Professor Dr. Fenetz, der sagte zum Beispiel, ha, die katholische Kirche, jetzt macht sie den 1. Mai zum Tag der Katholiken und will dadurch den Kommunisten eins auswischen. Da kommt sie aber ganz falsch dran. Der Heilige Vater will den Kommunismus umwerfen, aber der Kommunismus wird siegen. Und die meisten waren damals kommunistisch eingestellt, die theologischen Dozenten. Das hat mich so erschrocken, verstehen wir. Also es gab in der Kirche zwei Parteien nach dem Konzil, nach 62 bis 65, die Liberalen und die Konservativen. Jetzt ist das abgeflaut wieder. Jetzt ist alles wieder weitgehend unter dem Diktat der konservativen Richtung. Die Liberalen werden immer mehr abgedrängt. Und ich wollte aufhören. Ich dachte mir, ich gehe zurück ins Wallis. Da ist noch alles christlich, gemeint katholisch. Und da nimmt mich ein Kollege mit und sagt mir, ach Gregor, ein Basler, es gibt da so Zusammenkünfte unter Katholiken. Und die lesen die Bibel und so. Und ich sage, ach, hör mir auf, Bibel. Hey, wir haben immer gehört, die Bibel ist das Buch der Sekten und der Spaltungen. Schaut, die katholische Kirche braucht die Bibel nicht und sie ist mächtig und eins. Wumm. Schaut, die Protestanten, wegen der Bibel lauter Spaltungen. Ja, das war ja einleuchtend. Das sah man ja. Also war doch klar, Bibel ist ein ungutes Buch. Das sollte man nicht in die Hand nehmen. Das gibt Spaltungen. Und jetzt sagt er mir, die lesen die Bibel, sage ich ihm, du bist verrückt. Sagt er, nee, das Konzil sagt ja, wir sollen die Bibel lesen. Ja,
als ökumenischer Köder sollte man die Bibel lesen. Und jetzt bin ich hingegangen, und das war ganz komisch, da waren ja auch Dozenten, der jetzige Kardinal von Wien, Christoph von Schönborn, war mein Beichtvater dort in Fribourg. Er war ein junger, feiner Pater, sehr liebevoll, auch Kirchenrecht, Christologie doziert, Doktor, ist jetzt Kardinal in Wien. Und er war auch da. Aber jetzt saßen wir da und da lispelten die Leute herum und ich dachte, was ist denn hier los? Da hat einer neben mir ständig, und ich dachte, ach, das ist nicht ganz, ja. Dann dachte ich mir, die haben Leute aus einer Nervenheilanstalt oder einer psychologischen Abteilung dahergebracht, dass die was erleben. Ich habe es buchstäblich so geglaubt. Und wenn jemand gebetet hat, dann rief jemand, Halleluja, ich bin so erschrocken, was schreit jetzt der? Oder Amen, Amen, Jesus, dachte, ja, die ist alle bedeckt. Eine Nonne lag am Boden und ich wollte der Nonne aufhelfen. Da sagen die alle, lass sie. Sage ich, ja, also sind das brutale Leute. Nicht mal der von Schönborn, diese Leute. Die Nonne hat vielleicht Epilepsie. Na, lass sie. Ein Mönch war da in der Ecke. Ein Pater, der stand auf, ging in die Ecke, kniete dort den Franziskanerpater und fing an zu beten. Dachte ich, also ich verstehe überhaupt nichts mehr seit dem Konzil. Ist das jetzt ein jüdischer Franziskaner oder ein franziskanischer Jude? Und ich wollte immer verstehen, was die da lispeln. Jetzt sagte man mir nachher, das sei Zungenrede. Aber wir haben im katholischen Studium gelernt, die Glossolalie, das Zungenreden, hätte aufgehört. Nachdem es anfangs wichtig war, hätte es nachher aufgehört. Und jetzt war mir das völlig, das hat mich irritiert. Und ich bin dann raus, ich habe gelacht mit einem Auge, wie man sagt, gelacht, mit dem anderen geweint. Sagte mir, die sind ja alle verrückt. Die Woche drauf wollte der Kollege mit mir ins Kino. Und da war nichts gelaufen. Und es schlug gerade 20 Uhr von der Kathedrale her. Wir waren dann in einer Art Gartenwirtschaft. Sagte mir, komm Gregor, da läuft heute Abend wieder, da sind wieder diese lustigen Katholiken zusammen. Sag ich, spinnst du eigentlich? Siehst du nicht, dass das alles eine Kampagne gegen den Heiligen Vater ist? Das ist doch nicht katholisch. Wir haben damit nichts zu schaffen. Und dann sagte nach einem Augenblick, du bist so ein echter Walliser. Dickschädlig. Die letzten Texaner seid ihr. Hier Berge, da Berge, da Berge, da Berge. Und alles, was über diesen Bergen heraus sich ereignet, ist vom Teufel, ist protestantisch, so seid ihr. Und die Walliser sind ja wirklich, gelten in der Schweiz als die letzten gut. Dann habe ich irgendwie Mitleid gehabt mit den Wallisern und sage, gut, ich komme mit. Aber ich habe einen Zorn im Bauch gehabt und bin dann mitgegangen. Und es war schon 20.15 Uhr. Und wir sind dann unten rein ins Kloster, da kam der große Pater Aristid, ein lieber Pater, riesengroß, der kam und hat mich umarmt und fast erdrückt und verküsst. Und ich war ja ein Jahr im Kloster, da haben wir gelernt im Kloster, wie sich ein Mönch, eine Nonne verhält. Man rennt nicht, man lacht nicht, man ist immer eher ernst als Zeichen der Ausstrahlung seiner Heiligkeit. Gibt die Hand nur kurz und schnell, damit nichts, keine Gefühle wach werden. Man küsst nicht, sowieso nicht, das ist entsetzlich. Versteht, in den geschlossenen Klöstern. Also die Welt soll spüren, dass man bereits mit einem Bein im Himmel ist. Deshalb benimmt man sich. Und das seht ihr dann bei den Bischöfen, beim Papst, wie er läuft und geht. Das ist immer so, das gefällt den Leuten. So, also ein heiliges, das soll sagen, ich bin von der anderen Welt. Versteht ihr? Aber das ist ein Schauspiel. Das übt man sich alles an. Man schaut einer Frau auch nicht direkt in die Augen oder nur kurz, dann schaut man daneben und so weiter. Und dieser Pater kommt und drückt mich da an sich und verküsst mich. Und wir hatten damals schon gehört, dass es auch eben Leute gibt unter Priestern, die eben gefährlich sind. Und ich war entsetzt und wollte davonlaufen, also anständig davongehen. Und dann kommt der kleinere Pater, mit dem ich heute noch in Kontakt bin, der Moser Tilberts. Und der war so groß wie ich, hat mich dann auch umarmt und verküsst. Und dann wollte ich gehen, dachte ich, also das passt mir gar nicht. Aber der hat mich dann am Arm genommen. Und so frech war ich auch wieder nicht, mich da aus seinem Arm zu reißen. Und nahm mich dann zu sich im engsten Kreis da von diesen Leuten. Und am Schluss, anderthalb Stunden ging das Theater für mich damals, so habe ich es verstanden, das Zungenreden, dieses Geschrei hin und her. Und dann hat er Matthäus 5, 6 und 7 ausgelegt, die Bergpredigt. Und ich bat vorher noch meine Leibgarde, mich zu schützen. Und ich fragte mich, wie komme ich hier raus? Aber ich war zu feige, hinauszugehen. Und ich habe ständig zu Maria gebetet, dass sie mich beschützt und zu den Heiligen, damit da nichts an mich herankommt. Und als er dann die Bibel auslegte, hat er das so gemacht, dass ich voll angesprochen war. Und so habe ich den Mut gehabt, ihn zu fragen am Schluss, was denn das Ganze solle. Und dann hat er mir gesagt, erklärt, dass 1967 von Pittsburgh aus, von einer amerikanischen Hochschule, über Pfingstler der Geist auf Katholiken gekommen ist. Und innerhalb 2 Jahren, das ist der Pfingstgeist, also das Zungenreden, innerhalb 2 Jahren war das auf allen Hochschulen der Welt, katholischen Hochschulen. Und er sagte, das ist ein Phänomen, das hat es noch nie auf der Welt gegeben, wie der Geist Gottes jetzt alles zusammenführt. Und dann sagt er mir, und die katholisch-charismatische Bewegung ist die Brücke von allen Sekten und Kirchen zurück zur katholischen Einheit. Und er sagte mir 1976, im Jahr 2000 wird es wieder ein Heiliger Vater geben, wie im Mittelalter, aber in anderem Umfang, Ausmaß, und alle werden mit Rom vereint sein. Das hat mich erfüllt mit Freude. Und jetzt habe ich die kennengelernt, diese Bewegung und auch die Pfingstbewegung, und habe mich eingesetzt für diese Bewegung. Verstehen wir? Ich war dann bei Jugend mit einer Mission und so weiter. 77 wurde ich geweiht, kam dann nach Zermatt. Ich habe am Februar, am Tag Maria Lourdes, den Leuten in der Kirche gesagt, wir wollen Bibelabende veranstalten. Und die Einheimischen waren entsetzt und sagten, ach Herr Vikar, Sie sind nicht mehr ganz katholisch, Sie sind mehr protestantisch. Was brauchen wir? Eine Bibel? Die jungen Priester sind nicht mehr so ganz auf dem Weg, denn wir haben jetzt 2000 Jahre gelebt ohne Bibel. Was wollen Sie jetzt mit der Bibel? Und wir haben es dann gemacht. Am ersten Abend kamen 2 Leutchen und dann wurden es dann mehr. 1983 wurde ich Pfarrer von Grächen. Die Zermatter, Zermatt ist ein Top-Kurort, die sind mehr diplomatische Leute. Grächen ist im gleichen Tal, im Mattertal. Da hat es 6000 Gästebetten, also in der Hochsaison sind da vielleicht 10.000 Gäste, also viel kleiner. Zermatt sind es 30.000 bis 40.000, je nach Besucherzahl. Und in Grächen, die Grächener sind ja alle einander blutsverwandt. Die haben die Straße, geht erst seit 1956 hoch und so weiter, also das ergibt sich ja dann in den Bergen. Und da wollte niemand hin, die Grächener sind sehr harte Leute so. Wenn sie mal für etwas gewonnen sind, sind sie lieb. Und, aber sonst, und da sagte mir der Generalvikar, ein Lieber, mit dem ich ein Jahr zusammenarbeitete, ja, ich sollte nach Grächen. Und dann hat er mich gebeten, sagte mir, Gregor, bitte, ein Jahr lang lass die Bibel aus dem Spiel. Mindestens ein Jahr lang. Wir haben im bischöflichen Palais so viele Fragen und so viele Leute sind deinetwegen verunsichert. Und ich war etwas müde, weil ich habe in Zermatt Tag und Nacht gearbeitet. Ich war so voller Freude, ich war nun Priester. Ich hatte überall freien Zugang und als Priester ist man da noch hochgehoben. Also man kann überall seinen Einfluss geltend machen. Nun komme ich nach Grächen. Bevor ich nach Grächen komme und dort installiert werde, dem sagt man so, installieren, hat mir der Vorgänger, der Pfarrer, gesagt, wenn du nach Grächen kommst, sage ich dir eins, fang mit diesem Sektierertum hier nicht an. Ich habe alle Leute mobilisiert. Da fliegst du hier den Berg runter. Grächen ist 1600 Meter hoch, 1600 Meter hoch, Zermatt auch, aber Grächen ist auf einem Plateau, das geht dann, da habe ich gedacht, nein, ich werde schon still sein, ein Jahr, ich war auch etwas müde. Und ja, dann bin ich Ende August 1983 dort installiert worden. Die Leute haben mich herzlich aufgenommen. Ich war damals noch ein jüngerer Priester im Verhältnis. Und die wussten, der ist sehr aktiv. Und der Vertreter von der politischen Gemeindebehörde hat gesagt, ja, man hat uns gewarnt, gesagt, der Daliat ist ein Bibeltätscher. Im Dialekt sagt man das so bei uns. Bibeltätscher, ein Tätscher, der schlägt immer auf etwas. Und dann hat er gesagt, wir haben das schon geprüft, aber Sie sind bei der Jugend hoch angesehen, sind sehr engagiert, auch bei den alten Leuten, das gefällt uns gern. Und da haben wir angefangen in Grächen umzubauen und Säle für die Jugend zu bauen, so wir waren voll Power drin. Und die Leute und mein Vorgänger, also es ist ein paar Monate ging's, meine Sekretärin und Köchin, die kamen von Zermatt mit. Mit denen konnte ich so wie in der charismatischen Gruppe spontan beten. Aber wenn ich einem Katholiken in Griechen morgens um 9 Uhr, wenn er Geld brachte für die Messe oder ein Problem hatte, und ich sagte ihm, wollen wir beten? Haben die mich komisch angeschaut. Man betet doch am Morgen, man betet am Abend, man betet vor dem Essen, nach dem Essen und in der Kirche. Aber mitten am Tag beten, der Pfarrer muss ja nicht ganz bei Sinnen sein. Verstehen wir? Das ist ungewöhnt. Und ich dachte mir, also nur mit meiner Köchin und Sekretärin beten, so spontan, und dann in der Kirche nur meine Pflichtübungen erfüllen, fromm, also das passt mir nicht. Die Leute müssen aus dem Busch. Dann, gut, dann hat es mich einmal übernommen in der Predigt und dann habe ich gesagt, wer Jesus, das habe ich in Zermatt auch schon so gesagt früher, wer Jesus mehr lieben möchte, das Wort Gottes besser verstehen möchte, der komme zum Bibelabend dann und dann, am Montagabend. Nun, am ersten Montagabend kamen etwa 10 Frauchen, alle ältere Frauen mit dem Rosenkranz in der Hand. Und habe ich ihnen gesagt, ja, aber ich habe doch gesagt, wir wollen hier Bibel lesen. Wer keine Bibel hat, der bekommt von mir eine. Ich hatte in Zermatt allen Schülern Bibeln verteilt, die Jeans-Bibel damals. Also wir haben damit schon viel ausgelöst, Streit und Unsicherheit. Jetzt waren die Frauchen enttäuscht. Na, Bibel wollte, sie wollen Rosenkranz beten. Sag ich, den Rosenkranz beten wir an einem anderen Tag, aber nicht... Dann kamen auch nur noch 3, 4 und aber schnell kamen andere. Und zur gleichen Zeit hat dann mein Vorgänger versucht, die Leute im Dorf gegen mich aufzuwiegen. Aber die waren von mir so eingenommen, dass die sich nicht aufbringen ließen. Höchstens ein namhafter Mann, der immer alles dirigiert hat, und da ließ ich mich nicht dirigieren, wo die Blumen hinkommen in der Kirche und wie ich mich zu kleiden hätte in den liturgischen Sachen, dem habe ich gleich den Laufpass gegeben. Und er war natürlich beleidigt. Nun, die Grächner, muss ich mich kurz fassen, sind sehr direkte Leute. Jetzt fingen die an, ich habe natürlich so gemacht, ich habe manchmal etwas reingeworfen und habe gesagt, wie ist das zu verstehen, die Bibel sagt es so und der Katechismus sagt es so. Da sagen die Leute, ja, ja, das ist doch egal, das hat sich entwickelt. Das war am Anfang so und jetzt ist es so, gell? Und dann wusste ich nicht ganz, wie ich dabei kommen soll. Und dann gab es etwas, ich muss jetzt zusammenfassen, Lukas 24. Lukas 24 war dann ein Schlüssel. Da steht doch geschrieben, nicht Jesus war gekreuzigt und ein am Holz hängender, mit dem durften die Juden nichts mehr zu tun haben und die Apostel konnten mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Nachdem er am Holze hing, war für sie aus. Jesus war ein Verfluchter und es heißt im Gesetz Mose, ein Verfluchter, ein von Gott Verdammter, mit dem hast du keine Berührung mehr. Aus. Und darum haben sie sich auch eingeschlossen. Für sie war das Chaos perfekt. Mit Jesus konnten sie nichts mehr zu tun haben, verstehen wir? Der war gehängt, also ein Verbrecher, ein Verdammter. Und jetzt begegnet Jesus diesen Emmaus-Jüngern, sagen wir, verstehen wir? Und er gibt sich ihnen nicht zu erkennen. Er durfte sich ihnen nicht zu erkennen geben. Warum? Dann werden sie gleich davongelaufen, denn mit dem wollten sie nichts mehr zu tun haben. Es war ein Gehängter. Sagt man Gehängter? Ja, ein Verbrecher, von Gott Verdammter. Paulus greift das im Galaterbrief auf. Und darum spricht Jesus sie langsam an. Und jetzt merken sie erst, wie sie die Schriften verstehen, dass das er ist und es so sein muss. Darum sind sie dann zurück nach Jerusalem. Und dann konnte sich Jesus den anderen auch zeigen. Verstehen wir. Aber hier sagt ihnen Jesus, o ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Das habe ich dann in den Bibelstunden so betont. Und da fragten die, was heißt das, Propheten geredet, wer sind die Propheten? Ja, musste nicht der Christus dies alles leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jetzt kam die Frage, ja, wer sind denn Mose? Natürlich kennt jeder Katholik Mose, so die Geschichten. Aber was hat denn Mose von Jesus gesagt? Und alle Propheten? Und weiter unten heißt es noch in den Psalmen im Vers 44, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Und jetzt ging das Interesse los, fragten vor allem die Frauen, was haben denn die von Jesus gesagt? Und das war der Schlüssel. Und übers Alte Testament sind alle, auch ich, zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, wie er bezeugt ist. Nur über die alttestamentlichen Schriften. Die haben uns den Weg erschlossen, wer Jesus ist, dass das eine gewaltige Autorität ist. Und damals sind wir dann auf die Knie. Die Frauen haben gelesen, die haben Dutzende, Aberdutzende Stellen ohne Konkordanz aus der Schrift in Bezug auf Jesus herausgeschrieben. Und da war der Stein ins Rollen gekommen. Und das zweite war der Begriff Gnade, das habe ich erwähnt. Dann sagten wir, und das sagt die katholische Kirche auch, das Wort Gottes ist inspiriert, vom Geist Gottes eingegeben. Damit war die nächste Konsequenz gegeben. Ja, wenn Gottes Wort vom Geist Gottes ist, dann müssen wir diesem Jesus glauben. Versteht ihr? Und das haben die Gerechner dann sehr ernst genommen. Und jetzt ging es los. Und ich hatte damals furchtbare Kämpfe. Versteht ihr, als Pfarrer im Wallis ist man so geschätzt. Jeden Abend die Touristen, viele Gäste aus Deutschland, die kommen regelmäßig nach Grächen. Und da muss der Pfarrer jeden Abend zu einem Fest, gell? Weil das ist für sie auch eine Attraktion. Da geht man meistens so um 1 Uhr, 2 Uhr früh heim, das Pfarrhaus etwas betrunken, gell? Und dann ist man so herrlich und feine Stimmung. Und dann habe ich immer wieder Jesus gesagt, nein, ich glaube, es ist doch so, wie die katholische Kirche sagt, die Bibel war einmal wichtig, aber es gab eine Evolution durch die Päpste. Verstehen Sie? Sie hat sich weiterentwickelt in den Dogmen. Das war einmal wichtig. Aber wenn ich dann hochging ins Pfarrhaus, in mein Zimmer, habe ich immer fast dasselbe erlebt, als würde Jesus da stehen und mich empfangen. Und ich bekam immer wie eine tiefe Beschämung. Und habe, selbst als ich leicht betrunken war, habe ich noch in der Bibel gelesen. Und ich habe immer wieder gesagt, aber das kann, du bist doch der Gott des Friedens, der Gott der Liebe. Wenn ich das glaube, dann gibt es so viel Konflikt, das verkrafte ich seelisch nicht. Kann ich nicht. Und dann hat der Herr mir ein Argument nach dem anderen anhand der Schrift weggenommen. Ich habe dann den Eindruck gehabt, Jesus sagt, ja, ja, bleib katholisch. Ja, ja, ich will nur Frieden. Du bist der Friedefürst, ich habe ja genug Argumente gehabt, um zu sagen, dass Gott keinen Streit will. Gell? Morgens, wenn ich dann an den Altar ging und dann die Lesungen aus dem Alten Testament und Neuen Testament las, das ist ja jetzt alles Deutsch, also in der Muttersprache, da hat mich das Wort Wups wieder getroffen. Ich konnte mich dem nicht mehr ziehen. Und dann kamen ganz schwere Zeiten, denn ich wusste ganz genau, wenn ich das glaube, wenn ich diesen Jesus Christus glaube, dann habe ich alle Freunde gegen mich. Und ich wusste, ich verkrafte das seelisch nicht, da ich eher weich beseitet bin, verkrafte das nicht. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, Herr, warum weiß ich hier alles? Und warum lässt du mich nicht los? Warum habe ich denn keinen Frieden im Herzen? Und eines Nachts beim Lesen hat mich der Herr vollkommen frei gemacht. Das war klar, ich war wiedergeboren, ich war frei. Beim Morgenessen war der Laientheologe da, ein Kroate aus Kosovo und seine Frau, die Kinder und meine Sekretärin, Pfarrköchin, wir hatten immer viel Besuch bei uns im Pfarrhaus. Und dann habe ich den Leuten gesagt, so, jetzt wird nur noch das Evangelium gepredigt. Und da stand der Laientheologe auf, hat mich so gepackt und sagt, Gregor, du spinnst, du bist durchgedreht. Weißt du was, es gibt eine Katastrophe, weißt du das? Bitte bleib vernünftig, sage ich, nein, ich verkündige nur noch das Wort. Dann kam der 8. Dezember, das ist ein großes katholisches Volksfest, wie in Südamerika, Polen oder ebenso auch bei uns in Italien. So. Und da kommen, das ist die Kirche voll, randvoll. Gell? Und da ist ja, da wird das Fest unbefleckte Empfängnis gefeiert. Was heißt das? Nach der Lehre des Mittelalters, Duns Cotus war ein gelehrter Franziskaner, er hat die These aufgestellt, als die Eltern Marias, Maria zeugten, Anna und Joachim nach katholischer Lehre. Als sie Maria zeugten, in dem Augenblick, als sie gezeugt war, hatte Gott sofort ein Präservativ um den Fötus gebildet, dass die Erbschuld von Joachim und Anna nicht in Maria kommen konnte. Und so ist Maria unbefleckt empfangen. Darum feiert man am 8. Dezember das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens. Versteht ihr? Also, und der jetzige Papst rühmt uns Gottes und sagt, Der Geist Gottes hat ihm dieses Phänomenale geoffenbart, dass Maria ohne Sünde war. Und dann hat man das weiter theologisch und philosophisch herum philosophiert und gesagt, ja, Jesus hat Maria erlöst, bevor er geboren war. Das ist schön, so zum Hören, aber das hat keinen Grund und Boden, verstehen wir? Es gibt nichts, was das hält. Ja, müssen wir Schluss machen. Bitte? Ja, und dann war es so, dass ich war noch bei Jugend mit einer Mission, denn meine Aufgabe war ja, Jugend mit einer Mission zu unterwandern. Und ich habe das gern gemacht, ohne böse Absicht. Ist mir auch gelungen. Das Zentrum in der Schweiz, da war ich immer eingeladen, weil ich mich ja auch angeboten habe. Und die waren ganz naiv und haben das gemacht. Ich sollte die Katholiken wieder zurückholen und die Leiter langsam gewinnen für das neue katholische Denken. Gut, habe ich auch treu gemacht, nach bester Erkenntnis. Auf jeden Fall, nun war ich im Beichtstuhl vor dem 8. Dezember. Der 8. Dezember war ein Montag, ich war am Sonntagabend noch im Beichtstuhl. Vor einem Feiertag muss man in den Beichtstuhl, die Leute kommen dann zum Beichten. Jetzt aber, wie ich von Jugend mit einer Mission heimkomme, sagt mir die Sekretärin, irgendjemand hat so chick Traktätchen in die Briefkästen geworfen, warum weint Maria, die Madonna von La Salette, Frankreich. Gut, sagt sie, die Leute sagen vom Pfarreirat und Kirchenrat, du solltest unbedingt was dagegen sagen in der Predigt. Jetzt habe ich so ein Traktätchen mit in den Beichtstuhl genommen, habe zwischendurch schnell durchgeblättert und sagte, ja eigentlich, das stimmt, was die da schreiben. Vielleicht müsste man es ein bisschen höflicher sagen, aber es stimmt. Jetzt habe ich dann am Samstagabend in der Predigt und am Sonntag in Predigten dazu Stellung genommen und habe den Unterschied zwischen der Madonna, der Himmelskönigin nach Jeremia 44, Apostelgeschichte 19, aufgezeigt, zwischen Maria und dieser Himmelskönigin. Etwas plump natürlich, heute würde ich es anders machen. Und habe dann, ja die Leute waren sehr aufmerksam, jetzt war ein Gast dort und dieser Gast, ach so, ja, das ist dieses Chick-Traktätchen. Warum meint Maria? Das ist eine Erscheinung dieses Geistes in La Salette und der dort verschiedene Prophetien vorausgesagt hat, die sich zum Teil erfüllt haben. Aber es ist nicht die Maria der Bibel. Gell? Jetzt habe ich das auch ein bisschen aufgezeigt und zeigte, wie die Maria der Bibel sich auch für Jesus entscheiden musste. Wie sie auch Mühe hatte, aber sich entschieden hat für Jesus. Während die andere, die Maria der katholischen Kirche, die antike Himmelskönigin ist, dieser finstere Geist, ich habe es jetzt vielleicht nicht gerade so gesagt, und ein Gast hat gefragt, ob er die Predigt aufnehmen könnte, und da haben wir sie am Sonntag aufgenommen. Wir haben davon nicht gemacht, und meine Sekretärin hat das gemacht. Und der Gast ist dann, ich bin dann nach Kenia in die Ferien mit meiner alten Pfarrköchin, die durfte nicht mehr allein reisen. Und sie hat mir das Geschenk gemacht zu ihrem Bruder in Kenia, Mombasa. Sind wir da runter, einige Wochen, ich komme zurück. Und dann sagt mir mein Stellvertreter, uff, da läuft was gegen dich, du. Der Generalvikar, der hatte gewechselt inzwischen, der hat deine Predigt vom 15. August bei einer Beerdigung, da waren 15 Priester, hat sie allen verteilt. Und sage ich, ich habe doch keine Predigt geschrieben. Und da kam mir in den Sinn, das war die Kassette. Und der Gast hat die Kassette zum Bischof gebracht. Gell? Und jetzt sollte sofort zum Bischof. Gell? Und ich hatte keine Zeit, weil ich musste noch viel erledigen. Auf jeden Fall muss ich dann antreten. Aber mein Anliegen war, ich gehe still vom Wallis weg und gehe in den Nachbarkanton, Interlaken, Bern, Thun, irgendwo da und fange ein neues Leben an. Aber kein Streit. Aber jetzt muss ich eben zum Bischof und ich war nun da im bischöflichen Palais. Und da war ich sehr erstaunt, da war ein Anwalt von Rom und der Generalvikar und der Bischof saß ganz verändert da. Und Bischof Schweri, der Adam war ja nicht mehr da, der Schweri, der hat mich immer als Vorbild hingestellt in Bezug auf Jugendarbeit und so. Und er machte auch in Bibelkreisen mit evangelischen, aber ich ging dann für ihn zu weit. Und jetzt war er wie eine Amtsperson und hat dann mich drangenommen, hat mir vier Fragen gestellt und sagte mir, es ging um die Maria auch ob ich die beiden Dogmen unbefleckt Empfängnis glaube und die leibliche Aufnahme Mariens. Das wird am 15. August gefeiert. Das heißt, Maria wurde mit dem Leibe dann in den Himmel aufgenommen und von Vater und Sohn und Heiligen Geist als Königin des Weltalls gekrönt, als Herrscherin über alle Propheten und. Und da habe ich dem Bischof gesagt, aus Liebe zu Ihnen würde ich das gerne glauben, aber ich kann es nicht mehr glauben. Da hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, wenn das nicht mehr geglaubt wird, dann stürzt die ganze Kirche in sich zusammen. Sag ich, ja eben, weil alles auf Lug und Trug gebaut ist. Ja. Dann hat er gesagt, Sie wollen sich taufen lassen. Sag ich, ja, ich möchte das tun, wie es da steht. Ja, und dann, was hat er noch gefragt? Glauben Sie an die Unfehlbarkeit des Papstes und glauben Sittenfragen? Ich wusste, dass er es nicht glaubt. Aber er war jetzt eine Amtsperson und da war der vatikanische Anwalt. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Bischof, ich glaube es nicht mehr. Habe ihm gesagt, wir können den Leuten nicht mehr sagen, die Rhone fließt von Genfersee hinauf zum Gletscher, wenn alle sehen, dass sie vom Gletscher hinunter in den Genfersee fließt. Also ich wollte ihm sagen, die Medien sind heute da und alles ist anders. Es hat doch keinen Wert, dass wir die Leute betrügen. Auf jeden Fall sagte er mir, stand auf und sagte, wollen Sie den geraden christlichen Weg gehen, in dem Sinn, also katholisch, oder Ihren eigenen Weg? Und dann habe ich gesagt, ich will den ganz klaren christlichen Weg gehen. Da hat sich ein Lächeln, er meinte, ich würde jetzt umschwanken. Und dann sage ich, nach der Bibel. Dann hat er die Nerven verloren und hat er die Bücher geholt und zack, zack, ab sofort kein Pfarrer mehr, verlassen Sie das Pfarrhaus und so. Versteht ihr? Ich habe den Bischof geliebt und er war psychisch etwas auch angeschlagen. Ich sah seine Not, das hat mir viel mehr wehgetan. Versteht ihr? Und dann all die Katholiken, die mich nicht verstehen konnten, die haben viele Depressionen bekommen. Verstehen Sie, es kam für sie alle so aus heiterem Himmel, die haben mich gemocht. Und nun das. Und dann gingen Verleumdungen ins Rollen. Dann hatten mir zwei Männer hatten mir ein Abhörgerät ins Pfarrhaus installiert. Der Bürgermeister sagte, du bleibst im Pfarrhaus. Der war auch Anwalt. Der sagte, du bleibst im Pfarrhaus, das gehört uns, nicht der Kirche. Also wir lassen dich nicht vertreiben. Und dann hat man mir Abhörgeräte installiert. Und es ist im Katholischen so in diesen Ländern, morgen kommt der Pfarrer nicht mehr zur Messe. Er ist ein Wolf im Schafspelz, hat der Generalvikar dann den Leuten gesagt, konnte alles hören. Und die Leute waren entsetzt. Der muss was ganz Schreckliches gemacht haben. Nicht nur junge Buben verführt haben, der muss Mord begangen haben. Versteht ihr? Der muss Weiber gehabt haben. Das ist ja schrecklich, wenn man einen so zack absägt. Gell? Und dann natürlich am anderen Morgen hat ein Kollege angerufen und sagt, warum hast du mir nichts gesagt, dass du in psychiatrischer Behandlung bist? Sag ich, was bin ich? Sag, von dem weiß ich nicht. Sagt er, ja, verstell dich nicht so. Der Bischof lügt doch nicht. Also das war, und da war der Pfarreiratspräsident und der Sekretär, die haben das mitbekommen im Pfarrhaus. Und der Pfarreiratspräsident wollte auch aus der Kirche austreten. Aber als er das hörte, sagte er, nee, ich habe ein Hotel, ich bleibe katholisch. Denn die bringen dich um. Und dann sagen die, du hättest dich selbst umgebracht. Der hat einen solchen Schreck gekriegt, als er hörte, jetzt haben die allen Priestern geschrieben bis hinunter nach Genf, dass ich psychisch krank sei und geistesgestört. Jetzt war klar, das war sofort beim Volk. Und dann hat es geheißen, ach so, der ist durchgedreht. Der war immer etwas speziell. Also der ist durchgedreht. Und das, bis heute sind manche der Meinung, der Daliat, denn ein Pfarrer geht doch nicht zu den Pfingstlern oder zu den Adventisten oder zu den Baptisten. Das sind doch primitive Grüppchen, also das sind dumme Leute. Und der muss schon durchgedreht sein. Verstehen Sie? Also etwa so ging es. Ja, das ging dann noch weiter. Gell? Aber wir müssen jetzt abschließen. Es ging dann bis zu Messerstecherei und so Sachen. Aber eins möchte ich sagen, die Freude am Herrn war wirklich unsere Stärke und auch die Freude des Herrn hat uns stark gemacht. Und die Liebe war für uns das Wichtigste. Wir haben in unserem Bibelkreis dann gesagt, nicht etwa 15 vom Ort sind ausgetreten aus der Kirche, alles in allem 25 drumherum. Und wir haben gesagt, es darf kein Hass, keine Rache. Wir werden jetzt ganz Schweres erleben. Wenn Jesus in uns ist, dann können wir nur Mitleid haben, verstehen wir. Und so hat der Herr uns alle bewahrt vor irgendwelchem Hass. Er hat uns eine tiefe Liebe gegeben und das war auch eine Kraft, die jetzt etwas wirksam wird. Verstehen wir? Ja, gut, damit möchte ich schließen. Entschuldigung, dass ich so über die Zeit gemacht habe.